Hallo, hier ist Madeleine. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast, Ilona Friedrich. Sie ist Bürgermeisterin in Kassel und dort verantwortlich für Bürgerangelegenheiten und Soziales. Wir sprechen über das Potenzial der Dezentralität von Stadtteilen, wie lokale Forderungen die Politik in Berlin beeinflussen und wie es ist, in Kassel verliebt zu sein. Hallo Frau Friedrich, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass es geklappt hat, dass Sie mal wieder in der Neuen Denkerei sind und heute unser Podcast im Videogast.
Ja, ich freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne gekommen. Es ist jetzt schon ein paar Monate her, dass ich das letzte Mal hier war.
Genau, wenn ich richtig erinnere, waren Sie im Rahmen des 100-jährigen Frauenwahlrechts mit einer großen Veranstaltung bei uns in den Räumen.
Das ist ja schon über ein Jahr her.
Das ist schon sehr lange her, vermutlich auch zwischendurch. Sie sind auf jeden Fall Sozialpolitikerin mit Leib und Seele und Kassels erste Bürgermeisterin und verantwortlich für die Bereiche Soziales und Bürger. Wie ist so das Leben einer Bürgermeisterin im Alltag?
Ich glaube, wir müssen unterscheiden vor oder nach Corona, ja. Weil alle repräsentativen Pflichten, die sind zum Erliegen gekommen. Also meine Aufgaben waren in den letzten Monaten vollkommen andere oder eine andere Konzentration auf meine Aufgaben. Aber so langsam, das öffentliche Leben geht ja wieder los und die Politik ist ja auch schon, sogar schon vor längerem wieder gestartet. Ja. Und es finden auch wieder Veranstaltungen statt, also die eine oder andere Begegnung mit den Menschen in unserer Stadt, was mir immer besonders Freude macht, das hatte ich jetzt auch schon.
Richtig. Sie haben ja nun auch einen Bereich, der von Corona, sage ich jetzt mal, besonders betroffen war, indem es Menschen berücksichtigt, die zum Teil ohnehin in schwierigen Situationen sind oder besondere Bedürfnisse haben. Was waren denn so große Themen, die Sie mit Corona bewegen mussten?
Also ich habe ja die beiden großen Ämter, für die ich verantwortlich bin, das Sozialamt und das Bürgeramt. Und im Grunde sind das ja beides Bereiche, die systemrelevant sind. Ja. Die Kolleginnen und Kollegen hatten vielfach gar nicht die Wahl, Homeoffice ja oder nein, sondern ich muss auch Leistungen auszahlen für die Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind. Oder ich muss auch ansprechbar sein, wenn ich ein Auto anmelden will oder wenn ich beispielsweise meinen Pass verlängern will. Nicht unbedingt, weil ich jetzt in Urlaub fahren will oder wollte. In den Monaten war das ja nicht so. Sondern weil ich vielleicht einen Kredit abschließen will, dann brauche ich auch einen aktuellen Personalausweis. Von daher waren die viele Kolleginnen und Kollegen on board und ich war auch im Rathaus, aber das Rathaus war ein kleines bisschen ein Geisterrathaus, würde ich jetzt mal sagen. Nur Menschen, die Termine hatten, wurden auch reingelassen. Normalerweise ist ja so das Rathaus und so sollte es auch sein, wie ich finde, der öffentlichste Raum in der Stadt und ist ja auch bevölkert mit Menschen und das war jetzt nicht so. Aber Sie haben ja nochmal auf besondere Zielgruppen mich gerade angesprochen. Da ging es natürlich darum, da spreche ich jetzt mal den Sozialbereich an, die Personengruppen wie obdachlose Menschen, wie die geflüchteten Menschen, die jetzt auch auf engstem Raum zusammenleben. Und da ging es darum zu schauen, wie können wir das entzerren? Also wie können wir weiteren Raum schaffen? Und da kam uns natürlich zugute, dass wir sehr viele freie Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften haben. Und wir haben ja das Konzept ja auch in der Stadt gefahren, dass wir sehr viel dezentrale Unterkünfte auch für die Geflüchteten betreiben und haben. Ich glaube in 21 von 23 Stadtteilen. Und wir haben dann natürlich mit den Betreibern gesprochen, dass sie dann alle Räume auch öffnen in dieser Zeit. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen und natürlich haben wir auch uns vorgestellt, was ist, wenn in einer Gemeinschaftseinrichtung Menschen infiziert sind, wie wollen wir dann reagieren, wie stellen wir die Verpflegung sicher und das ist ja auch passiert vor 14 Tagen und ich glaube, da waren wir gut gerüstet und das haben wir ganz gut in unserer Stadt managen können und da bin ich einfach froh. Für die Frauen, die von Gewalt betroffen sind, haben wir auch sehr frühzeitig zusätzliche Apartments zur Verfügung gestellt, zunächst drei, dann nochmal zwei, das war auch notwendig. Und ja, wir müssen schauen, wir beobachten das weiterhin, wir sind immer im Gespräch, auch mit dem Frauenhaus, wenn noch weitere Dinge gebraucht werden, dann müssen wir reagieren. Und das Thema obdachlose Menschen, das ist natürlich auch noch ein Thema hier in unserer Stadt auch. Und da haben wir ein zusätzliches Haus mit 20 Zimmern angemietet, ein weiteres, also eine relativ große Immobilie. Das war auch ein Glück, dass wir das mieten konnten. Und wir haben zusätzliche Apartments auch, wenn Menschen in Quarantäne müssen, die haben wir auch in der Hinterhand. Ja. Also das waren die Sachen im sozialen Bereich. Ich könnte jetzt auch noch auf die Altenheime zu sprechen können.
Also man hat alle Hände voll zu tun.
Das hatten wir.
Nicht langweilig, aber es klingt, als hätte vieles gut geklappt. Hatten Sie auch von der Zivilbevölkerung oder von Privatunternehmern da Support, die gesagt haben, ich brauche Räume gerade nicht, ihr könnt sie dafür haben?
Also es ging wirklich eine große Welle auch der Solidarität durch unsere Stadt. Und wenn ich an die Einkaufshilfen denke oder unheimlich viele Menschen haben sich an uns gewandt und haben gesagt, ich könnte helfen, ich kann für Ältere einkaufen, wie soll ich das machen? Auch Organisationen wie beispielsweise die Treppe 4, die Organisationen dort oder das Freiwilligenzentrum. Also es gab viel Kommunikation und wir von Seiten des Sozialamtes, von der Ehrenamtskoordination haben gesagt, irgendeiner muss aber den Hut aufhaben und muss das mal alles etwas koordinieren. Und das hat das Freiwilligenzentrum übernommen, da bin ich auch sehr dankbar.
Ja, auch schon im Interview hier.
Ah ja, genau. Dann muss ich mir das nochmal angucken. Ja. Also die haben das jedenfalls übernommen, zu koordinieren. Ich glaube auch, Menschen brauchen so eine gewisse Sicherheit, also ältere Menschen. Nicht jeder, der ankommt und sagt, ich will helfen, also die wollen auch eine Garantie haben. Sind das Personen, die vertrauenswürdig sind? Sitze ich hier nicht irgendeinem Enkeltrick auf oder sonst irgendwas? Und am Anfang gab es mehr Helferinnen und Helfer, als es Nachfragen gab. Ja. Und da haben wir Folgendes von der Stadt gemacht. Wir haben 9500 über 75-jährige alleinlebende Menschen angeschrieben und haben sie auf die vielfältigen Angebote aufmerksam gemacht. Und da hat es unterschiedliche Reaktionen drauf gegeben. Also die meisten Menschen, sehr viele 60 Personen haben bei meiner Sekretärin angerufen und sich bedankt. Und ich habe sehr viele Karten bekommen und E-Mails, in der Regel sehr positiv. Oder auch es waren konkrete Unterstützungsnachfragen auch, wo wir dann weiterhelfen konnten, wie durch den Pflegestützpunkt, die dann oder die Fachstelle älter werden, die dann beraten haben. Aber es gab auch ein paar kritische Stimmen.
Warum?
Kritische Stimmen wie warum wird mir jetzt gesagt, ich soll nicht rausgehen oder ich habe schon Unterstützung in meiner Familie oder eine Person hat mich angerufen und gesagt, woher haben Sie die Daten überhaupt, wieso werde ich angeschrieben? Ja. Das waren nur Einzelfälle, aber solche Stimmen gab es auch ein paar. Natürlich können wir das tun. Wir haben ja das Bürgeramt. Wir wissen, welche Menschen über 75 Jahre alt sind und alleine leben. Und die haben wir dann angeschrieben mit einem Serienbrief. Und es ging uns darum, sie einfach auf die Unterstützung aufmerksam zu machen. Und danach sind die Zahlen nach oben gegangen. Und von daher war das eine gute Maßnahme. Also dass einfach es noch ein paar Menschen gab, die die Unterstützung dann, denen die Unterstützung zuteil wurde. Wir haben aber auch aufgenommen ein Programm, was Studierende hier mit der Professorin Heidi Möller entwickelt haben. Oder auch, es gibt so ein Telefon-Silbernetz, heißt das, von einer Frau aus Berlin. War sogar mal in der Zeitschrift Brigitte, habe ich es mal gesehen. Das haben wir auch aufgenommen, weil es so ein bisschen anonymen Charakter hat. Also ich kann einfach auch mal, wenn ich einsam bin, als älterer Mensch dort anrufen.
Jemanden zum Reden haben.
Ja.
Mhm. Genau. Wir tun ja, einige von uns zumindest, so als wäre Corona langsam vorüber. Das ist ja bei Weitem nicht so. Vielleicht hat sich es gerade ein bisschen abgeschwächt, ist aber nach wie vor da das Risiko. Wie geht es denn weiter mit diesen Angeboten? Sind die langfristig realisierbar? Oder sehen Sie da schon auch einen Abflauen auf der Nachfrageseite, auf der Angebotsseite?
Also ich glaube, die Menschen haben sich mittlerweile auch ganz gut eingerichtet. Mhm, ja. Aber viele sehen sich auch danach, wieder rauszugehen. Mhm. Also was ein großes Problem war, waren auch die Stadtteilzentren, die ja geschlossen waren. Und die dürfen ja seit dem 22.06. auch wieder öffnen. Mhm. Und das ist ein großes Glück, gerade auch für die älteren Menschen, sich zu treffen, wieder gemeinsam was zu unternehmen. Und da finden jetzt auch noch keine großen Veranstaltungen statt. Aber vielfach sind es ja kleine Gruppen, genau, kleine die sich Gruppen treffen. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig auch für die Menschen. Wir müssen natürlich dafür sorgen, und das machen die Einrichtungen auch, die Hygienerichtlinien einhalten. Und ich glaube, da sind viele unglaublich vernünftig und gerade auch bei den älteren Menschen. Also ich bin froh, dass es wieder offen ist. Es gab auch hier die Forderung von den verschiedenen Trägern, Mensch, Frau Friedrich, setzen Sie sich auch ein oder am Anfang machen Sie das doch auf. Also wir haben uns im Grunde, wir haben keine eigenen Regeln gefunden hier in der Stadt Kassel, sondern wir haben uns, halten uns an die Verordnungen, die wöchentlich oder zweiwöchentlich ja auch verändert werden.
Und wir werden in dem Rahmen kreativ, sozusagen.
Genau.
Ja. Das sind die Menschen, die sozusagen in ihrer Obhut sich befinden letztendlich, in ihrem Dienstbereich, sind ja vor allem Bevölkerungsgruppen, die ein Stück weit benachteiligt sind. Und aus meiner Perspektive sind das nicht unbedingt die Bevölkerungsgruppen, die jetzt im primären Fokus auch von der Bundesregierung stehen. Es wird zwar einiges getan, aber es ist nicht vergleichbar mit, wenn wir auf große Konzerne gucken und wirtschaftliche Belange. Aus Ihrer Perspektive tut die Bundesregierung aktuell für diese Bevölkerungsgruppen genug?
Also die Bundesregierung hat die Sozialleistungen beispielsweise nicht erhöht. Das gab ja auch eine Forderung und es gibt auch eine Rechtsprechung davon. Also alle Menschen haben das Gleiche, es gibt aber auch keine Kürzung. Ne? Das hat die Bundesregierung nicht angegriffen oder nicht umgesetzt. Aber es gibt sehr wohl, was den Kinderzuschlag anbelangt. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass die Menschen im Fokus jetzt stehen, die beispielsweise Kurzarbeitergeld bekommen und dann plötzlich weniger Geld zur Verfügung haben. Also die Kollegen, die Menschen, die Sozialleistungen bekommen, so wünschenswert das wäre, haben aber mit keiner Kürzung zu kämpfen. Ja. Und von daher hat die Bundesregierung schon enorm viel auch getan und viele Dinge werden so sukzessive jetzt umgesetzt, die wir hier vor Ort gefordert haben.
Was zum Beispiel?
Also es ging zum Beispiel um das Bildungs- und Teilhabepaket. Da habe ich immer gesagt, Mensch, die Schule ist jetzt zu, könnte man da nicht irgendwie das Mittagessen trotzdem an die Kinder bringen? Und das haben wir auch über Timon Gremmels und so weiter auch weitergegeben. Und das ist ja dann auch passiert. Also wir durften dann auch das Essen so ausliefern und haben das ja auch in unserer Stadt dann getan vor Wochen. Jetzt ist ja der Schulbetrieb, geht ja wieder los. Und das andere, ich glaube, was wir auch gemerkt haben, das Thema Homeschooling, Digitalisierung und so, wie schlecht wir ausgerüstet sind, auch in den Schulen. Und da hatten wir auch die Forderung, können wir nicht das Geld, was eigentlich für Bildungs- und Teilhabe da wäre, weil das ist ja für Schulausflüge, für Klassenfahrten und so weiter,
das wird nicht abgerufen
und dann bleibt es ja im Bundeshaushalt, dann kriegen wir das Geld ja auch nicht in die Stadt. Und da hatten wir gedacht, kann man da nicht auch Rechner anschaffen für die Kinder, damit gerade die aus den Familien,
So Leihgeräte, die dann...
Die das nicht zu Hause haben. Und das ist ja jetzt auch über Bund, Land und so weiter wird es ja gerade geregelt. Also oft sind dann die Sachen nachher doch geregelt worden, aber wir vor Ort haben auch immer wieder unsere Stimme erhoben und haben gesagt, hier, das brauchen wir auch. Und was mich jetzt noch umtreibt, ist das Thema Ausbildung. Also weil das ist ja sowas Wichtiges. Es war neulich mal ein Zeitungsartikel oder überregional auch, dass der Ausbildungsmarkt eingebrochen ist, dass es viele Unternehmen sich vielleicht entscheiden, nicht auszubilden aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Situation oder weil sie vielleicht im Friseurladen die Hygienebedingungen nicht einhalten können. Und das wäre natürlich ausgesprochen schade, wenn Unternehmen jetzt nicht ausbilden würden, weil wir haben einen Fachkräftemangel, also wir brauchen irgendwann auch. Und für die jungen Menschen ist eine Ausbildung immer noch der Garant für eine eigenständige Existenzsicherung. Und es gibt ja jetzt auch den Anreiz, beispielsweise, ich weiß, das ist noch nicht ganz klar, 2.000 oder 3.000 Euro sollen auch Unternehmen bekommen, wenn sie ausbilden. Wir in der Stadt Kassel sind da auch gerade dabei, nachzudenken über weitere Unterstützung in Sachen Ausbildung. Oder auch gerade die jungen Menschen, die ein bisschen Schwierigkeiten haben, in eine Ausbildung zu kommen, da nochmal besonders zu unterstützen. Da werden wir in der nächsten Woche nochmal ein Programm vorstellen, weil also das ist mir ein richtig wichtiges Thema.
Also kann ich bestätigen, ich habe einen Sohn, der ist 14 und stand gerade vor seinem ersten Betriebspraktikum. Das fiel aus. Und es war auch wirklich, er hatte sich wirklich darauf gefreut. Das war mal so ein, ja, so ein neuer Schritt ins Berufsleben. Und das wird jetzt tatsächlich nachgeholt im Dezember, da war auch die Freude groß. Genau, Sie haben gerade gesagt, das treibt Sie an, das befeuert Sie. Was treibt Sie insgesamt an, gerade in diesem Themenfeld, wo es ja zum Teil auch um persönliche Schicksale geht, wo es auch viele schwierige Themen gibt, die wahrscheinlich auch nie eine endgültige Lösung bekommen werden.
Also ich mache ja schon immer Sozialpolitik, Jugendpolitik oder Frauenpolitik. Das zieht sich im Grunde durch mein Berufsleben, aber nicht nur durch das, auch durchs Ehrenamt. Also ich habe eigentlich mit 14 angefangen, Ehrenämter zu übernehmen, mal von der kirchlichen Jugendarbeit angefangen. Und habe ja hier in der Stadt auch lange ehrenamtlich gearbeitet.
Was haben Sie da gemacht in der Stadt?
Ich war als Studentin habe ich mal angefangen, im Brückenhof im Frauentreff zu arbeiten und habe dort den geflüchteten Frauen, die damals in dieser Welle kamen, mit ihnen Deutsch gelernt.
Super, den gibt es ja immer noch.
Den gibt es immer noch und ich war, bis ich hier Bürgermeisterin wurde, war ich im Vorstand auch tätig und das hat mir immer viel Freude gemacht. Und also in den Brückenhof zu kommen, ich kenne das Stadtteil auch ziemlich gut und habe die Entwicklung im Grunde über 30 Jahre auch begleitet. Und ich finde, gerade solche sozialpolitischen Akzente wie den Frauentreff, den Familientreff, den Mittelpunkt, die haben auch dazu beigetragen, dass es der Brückenhof heute so dasteht, wie er dasteht. Und dass es da ein gutes Zusammenleben ist. Aber es braucht solche Orte auch. Solche Knotenpunkte, sage ich immer, im sozialen Gefüge. Und das war... waren gute Entscheidungen damals auch von der Politik.
Schön. Gibt es auch etwas, was Sie demotiviert oder wo Sie sagen, ach, darauf könnte ich jetzt verzichten, das brauche ich nicht in meiner Arbeit?
Also ich finde, die Bürgerinnen und Bürger werden immer fordernder. Aber ich setze mich trotzdem gerne mit ihnen auseinander. Schwer fällt es mir, wenn das nicht mehr möglich ist. Also wenn kein Dialog mehr möglich ist. Wenn es nur darum geht, sowieso auf der Meinung zu beharren und alles blöd zu finden, was die im Rathaus zu machen. Damit komme ich nicht so gut klar. Naja, und auch auf die eine oder andere Sitzung im Rathaus, Gremiensitzung, politische Sitzung, könnte ich auch verzichten. Ich bin, glaube ich, so eine Macherin. Also es muss immer was rauskommen auch. Ich war noch nie die Person, die sich so in Theoriedebatten dann verliert, sondern ich krempel die Ärmel hoch, ja, und mach was, mhm, und will, dass was rauskommt.
Haben Sie ein Geheimrezept für einen Dialog? Weil Sie gerade sagten, mir ist es wichtig, mit Menschen in Dialog zu treten. Haben Sie da ein Rezept, wie Sie vielleicht auch Menschen mit Ressentiments gewinnen, wieder mit Ihnen zu sprechen?
Also ich glaube, dass durch meine langjährigen, mhm, Erfahrungen, und ich hatte ja auch früher immer in der Amtsleitung als Jugendamtsleiterin, als Sozialamtsleiterin, mhm, kamen immer zu mir die Menschen, die unzufrieden waren, die sich beschweren, mhm, wollten und so weiter. Und ich glaube, da konnte ich die eine oder andere Person auch knacken. Ja. Das muss jeder selber, ja, wissen, aber intuitiv, sage ich jetzt mal, konnte ich da sicher auch manche Menschen dann überzeugen, gerade bei Kindern auch, mhm, oder Familien, dass es vielleicht doch die richtige Idee der Sozialarbeiterin oder der Maßnahme sein könnte. Ja. Mhm. Ich weiß es nicht. Also ist so schwierig mit den, ja, mit den Rezepten, ja, aber es macht mir unglaublich Spaß.
Das macht
mir
einfach Spaß. Das ist wahrscheinlich der Punkt, der überspringen. Ja. Ja. Das ist nicht, was Sie sagen, ah,
mich interessieren Menschen.
Das ist wahrscheinlich, ja, der Schlüssel, ja, das echte Interesse. Mhm. Wenn Sie sich vorstellen, wir treffen uns hier in 2 Jahren wieder, Corona ist dann hoffentlich Vergangenheit oder wir haben gelernt, damit wirklich zu leben, was ist dann bis dahin passiert? Wo stehen Sie dann in Ihrer sozialpolitischen Arbeit? Und in Ihrer,
ich stehe jetzt noch so unter dem Eindruck, wir hatten heute ein Planungsgespräch, mhm, zur Erweiterung des Frauenhauses, ja, hier in dieser Stadt. Und ich hoffe, dass das in 2 Jahren, mhm, dann steht.
Wie wird das aussehen? Verraten Sie es uns?
Nein, es wird einfach ein weiteres Gebäude, ja, geben, was, mhm, neu gebaut wird. Mhm. Und dann knüpfe ich mal an die neue Denkerei an. Ja. Als Franziska Giffey hier war, ja, hat sie von diesem neuen Programm erzählt. Der Bund hat ja bisher Frauenhäuser nicht gefördert. Mhm. Das war ja kommunale und Landessache. Und der Bund hat gesagt, es gibt ja die Istanbul-Konvention, wir haben in Deutschland zu wenig Frauenhausplätze, mhm, und wir haben vor allem zu wenig Barrierefreiheit mhm, in den Einrichtungen oder in den Frauenhäusern, und wir geben da Geld vom Bund. Natürlich ist das auch noch nicht genug, aber es ist immerhin, es ist ein guter Anfang, und wir hoffen, dass wir mit unserem Antrag Erfolg haben und dass wir das dann auch umsetzen können. Also das wäre schön in 2 Jahren. Ansonsten gibt es noch viele andere Themen. Also wenn ich jetzt gerade an den Verkauf der Seniorenwohnanlagen durch die GNH denke, da sind wir sicher in 2 Jahren auf dem Lindenberg soweit, ja, dass wir konkrete Planungen haben, dass die Angebotspalette für die pflegebedürftigen Menschen erweitert, ja, wird, und dass wir da auf einem richtig guten Weg sind und auch im Fasanenhof erste Planungen stehen. Das sind alles langfristige, mhm, Projekte, aber wir müssen noch was im Hinblick auf die demografische Entwicklung ja auch in Sachen Pflegeinfrastruktur hier in dieser Stadt tun. Da haben wir noch richtig, richtig was zu stemmen. Ansonsten, Demenznetzwerk soll aufgebaut sein. Das wollen wir auch in diesem Jahr starten. Es gibt ja, in unserer Stadt sind 3.500 Menschen an der Demenz erkrankt. 2030 werden es 1.000 mehr sein. Also das kann man hochrechnen, ja, und wir werden sowieso älter und die Älteren werden mehr, und da braucht es, müssen wir auch die Infrastruktur, mhm, anpassen. Und was sich auch in anderen Städten als sehr positiv entwickelt hat, sind Netzwerke von Professionellen, die mit Menschen arbeiten, mhm, die an Demenz erkrankt sind, vom Krankenhaus über die Pflegedienste und so weiter, mhm, und da versprechen wir uns davon, dass die sich gemeinsam fortbilden, dass gemeinsam, mhm, geschaut wird, was brauchen wir hier noch, wer übernimmt, okay, was in dieser Stadt, und dass wir auch die Infrastruktur für die pflegenden Angehörigen, mhm, noch ausbauen. Also
mehr Abstimmung und mehr Know-how.
Mehr Abstimmung, mehr Know-how, aber auch, also wir haben auch mehr Geld zur, mhm, Verfügung, das brauchen wir auch, ja, um da was tun, super, zu können. Mhm. Soll ich noch ein Lieblingsthema von mir?
Da müssen wir ja hier für die Lieblingsthemen.
Also was Ich möchte überall in den Stadtteilen, in den Quartieren solche Begegnungs- und Kommunikationsorte haben. Ja. Wir haben schon viele Stadtteilzentren und Orte, aber noch nicht überall. Und wir sind dran, dort Gespräche zu führen. Ich habe auch in meinem Büro eine Karte von Kassel hängen und mit kleinen Punkten, wo gibt es schon was, und immer 500, ein Radius von 500 Meter um so ein Stadtteilzentrum geschlagen, weil das ist ungefähr so eine Erreichbarkeit von älteren, beeinträchtigten, mobilitätseingeschränkten Menschen auch, ne? Und ja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Unter Neustadt ist schon gut auf dem Weg. In Wilhelmshöhe gibt es noch nichts. In Wolfsanger gibt es noch nichts.
Und das wird nicht langweilig.
Da haben wir noch was zu tun. Und ich glaube, diese lebendigen Orte, die sich dann entwickeln, und die müssen aber mit den Menschen vor Ort entwickelt werden. Also da ist mir wichtig, Bürgerbeteiligung, das ist so ein Schlagwort, das ist nicht einfach.
Richtig, ja, ich weiß, ich kenne das.
Und es ist eine Riesenherausforderung, und da müssen wir einfach wieder Neues ausprobieren, wie machen wir das. Und ich glaube, das gelingt eher vor Ort, im Quartier, da wo ich wohne, in der Nachbarschaft. Da interessiere ich mich für das, was da läuft. Und das ist so unser Konzept, da soll es hingehen.
Schöne Projekte, die Sie vorhaben. Sie sind sehr lange schon in Kassel aktiv und auch in der Region. Sie haben 28 Jahre im Werra-Meißner-Kreis auch gearbeitet. Was hält Sie hier? Was macht für Sie Nordhessen, Kassel und die Region besonders?
Also ich bin ja aus Mittelhessen 1980 hierher gekommen. Also ich bin jetzt 40 Jahre in Kassel und bin auch hier wohnen geblieben, obwohl ich im Werra-Meißner-Kreis gearbeitet habe. So vom Typ her, ich glaube, ich bin so ein bodenständiger Mensch oder so eine treue Seele auch. Also ich habe meinen Friseur jetzt auch 40 Jahre.
Verraten nicht, wer es ist.
Das ist ja auch besonders. Und Kassel gefällt mir richtig gut. Also ich habe mich in Kassel verliebt, in die Stadt.
Schön, wenn man das so sagen kann.
Das kann ich sagen. Und ich lebe hier total gerne in Wallershausen. Jetzt auch schon lange. Für mich kam es nie in Frage, in den Werra-Meißner-Kreis zu ziehen, obwohl ich den Werra-Meißner-Kreis, und ich war ja auch eine Lobbyistin dann beruflich gesehen für den ländlichen Raum, mir auch sehr gut gefällt, und überhaupt die Landschaft auch in Nordhessen. Die ist einfach wunderbar, ich fühle mich hier richtig wohl. Aber Kassel ist meine Heimat, der Wilhelmshöher Park. Ich habe so Lieblingsorte hier in der Stadt, und die Oase ist quasi mein Garten und mein Gemüsegarten und dies alles.
Das bringt mich zur Frage, was die private Ilona Friedrich macht. Also wir haben gehört, vermutlich einen Teil in Parks verbringen und im eigenen Garten. Was darüber hinaus?
Also mein Garten, das ist schon
richtig
Betätigungs...
Richtig
mit Gemüse und allem. Also da kann ich ganz gut abschalten, aber... Wenn ich Urlaub habe, dann verreisen wir immer. Das mache ich auch total gerne oder gemeinsam auch mit meinem Mann. Dann sind wir nicht in Kassel. Aber mit so einem großen Gemüsegarten, ich brauche immer jemanden, der dann die 3 Wochen im Sommer bei uns wohnt.
Ja, und sich darum kümmert, Tomaten ausgeizt und erntet und gießt.
Solche Dinge. Aber ansonsten Nordhessen, Radfahren, Walken, gerade im Wilhelmshöher Park, hier kann man es richtig gut aushalten. Wir haben kulturell gesehen eine tolle Vielfalt. Also das gefällt mir richtig gut. Ich will hier nicht mehr weg.
Sehr schön. Was für Potenzial sehen Sie denn in Kassel und der Umgebung für die nächsten Jahre, für Ihre Arbeit?
Für meine Arbeit, also ich habe ja so ein paar Visionen, und meine Vision sind sorgende Gemeinschaften. Das ist so ein Begriff auch aus dem 7. Altenbericht, und das verwende ich sehr oft. Also ich wünsche mir auch ein anderes Miteinander. Ja. Dass man sich gegenseitig unterstützt, die unterschiedlichen Generationen. Dann wir haben 40% der Menschen haben Migrationshintergrund, also eine super diverse Stadt. Das alles müssen wir gut managen, da haben wir ausreichend zu tun. Und da immer den Blick auf die Stadtteile.
Ja.
Also ich habe ja hier, als ich hierher kam, gab es ja im Sozialamt noch keine strategische Abteilung. Mhm. Wir haben ja jetzt eine Abteilung Sozialplanung eingerichtet. Das war mir ganz wichtig.
Ja.
Also, dass man auch immer wieder auf die Daten und Fakten in den einzelnen Stadtteilen schaut. Und das dann natürlich mit vielen anderen Politikfeldern verknüpft. Da ist das Wohnen zum Beispiel, da bin ich mit dem Kollegen Nolder, was Wohnen anbelangt. Also es gibt einfach unheimlich viele Themen ausgehend von den Stadtteilen, die zu bearbeiten sind. Und wir müssen als Stadt Rahmenbedingungen schaffen.
Ja.
Also zum Beispiel so ein Stadtteilzentrum.
Ja.
Wir müssen diese Orte schaffen, diese zentralen Orte auch. Wir müssen für Aufenthaltsqualität schaffen und so weiter. Also es geht um das gute Zusammenleben in den Stadtteilen, zwischen Jung und Alt, zwischen Einheimischen und Neuzugewanderten und so weiter. Und da haben wir eine Riesenaufgabe vor uns.
Das ist ein bisschen wie so eine Netzwerkorganisation. Ich komme aus dem Organisationsentwicklungskontext. Die Organisation gibt den Rahmen und vor Ort die Teams, die erledigen die eigentliche Arbeit und führen sozusagen das Leben aus, so ähnlich.
Ja, und es muss, also ich finde immer, es muss auch so datenbasiert sein. Also wir müssen
nicht nur so prima
so einfach so, weil die es jetzt gerade am lautesten fordern.
Genau,
und das ist eben auch ein Problem. Wir haben manchmal in der Stadt, also da gibt es Gruppen, die sich sehr lautstark Gehör verschaffen. Aber was ist mit dem Rest, die sich nicht so zu Wort melden?
Ja.
Und so global auf die Stadt gesehen, kann ich es schwer organisieren. Aber im Stadtteil kann ich ganz genau auch schauen. Und da habe ich andere Möglichkeiten auch. Also deswegen, mein Blick ist auf die Stadtteile. Die Menschen wollen auch, gerade die Älteren, so lange wie möglich zu Hause wohnen bleiben, in ihren eigenen vier Wänden. Das muss man gut organisieren. Also diese Wünsche auch ernst nehmen, selbstbestimmt und so weiter. Mhm. Und da braucht es eine Infrastruktur, also auch für die Pflege, für hauswirtschaftliche Dienstleistungen, alles, was ich dann brauche. Und eine Lieblingsvorstellung von mir wäre auch, also dass wir in Stadtteilzentren sowas organisieren. Also dass wir dort beispielsweise auch Menschen fest anstellen, die dann hauswirtschaftliche Dienste erledigen, weil wir alle wissen, dass das ein riesen grauer Markt ist auch und dass das keine ordentlichen Arbeitsverhältnisse sind. Und ich bin immer für versicherungspflichtige Arbeitsplätze und da, das denke ich, das müssen wir gut organisieren.
Schöne Vision. Meine letzte Frage, Frau Friedrich, was wünschen Sie sich privat für Ihre Arbeit oder für Ihr weiteres Berufsleben, Ihr Privatleben?
Für mein Privatleben wünsche ich mir, dass ich weiterhin auch so diesen guten Ausgleich schaffe und dass ich im Grunde so einen stabilen Freundeskreis auch schon vorher hatte. Das hat mich hier gut durch diese Zeit, das war ja schon, ist ja eine Herausforderung für mich auch, in die Politik nochmal zu gehen, nach so vielen Jahren in der Verwaltung zwar als immer als Führungskraft, aber dennoch ist die Politik nochmal was anderes. Und von daher, dass ich da so getragen werde, auch familiär, auch durch meinen Mann, das soll so bleiben.
Das wünschen wir Ihnen.
Danke.
Genau. Vielen Dank, Frau Friedrich, für Ihre Zeit, für die ganz spannenden Details, in die wir hier Einblick nehmen konnten und für Ihre Vorhaben alles Gute.
Vielen Dank. Hat mich gefreut.